Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024. Swiss Podcast. 12 Podcast Workshops. 6 Best Practice Talks. 36 Live Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RefLab, AXA, ARAG, TUI und Audiokanzlei.
Holy Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RefLab.
Patrick, hoi.
Hoi.
Das ist ein sehr ungewohntes Setting hier im Kinosaal vor einem Publikum. Das erste Mal, dass wir das so aufnehmen, unseren Podcast.
Und am grössten Podcast-Festival der Schweiz. Ja, ich war also gestaunt, als wir das vorher gehört haben.
Hey, ja, aber wir freuen uns mega, heute hier zu sein mit euch und in diesem Format auch. Wir sind der Podcast Holy Embodied. Der ist Teil vom RefLab, das auch das ganze Festival sponsert. Das ist das, wie hat Evelyn das gesagt, das digitale spirituelle Lagerfeuer der reformierten Kirche des Kantons Zürich.
Schön.
Genau, und wir sind Patrick Schwarzenbach. Du bist Pfarrer am offenen St. Jakob in Zürich und Coach. Und ich bin Lila Sutter. Ich bin Energetikerin, Yogi, Theologin und wir machen gemeinsam diesen Podcast und wir sind seit 2020 mit Holy Embodied bei RefLab dabei und das war gerade so kurz vor Corona, wo die Welt ja auch absolut ins Ungewisse gefallen ist auf eine Art und das ist auch heute unser Thema, so dieses, wenn die Welt ins Ungewisse fällt und das ist ja gerade letzte Woche mal wieder extremer geschehen mit dieser Präsidentschaftswahl in den USA und wir fragen uns, ja, wie gehen wir denn mit diesen Zukunftsängsten oder mit dieser Angst vor dem Ungewissen um? Gibt's da irgendwie Strategien oder vielleicht sind es gar nicht unbedingt Strategien, aber gibt's da Dinge, die helfen, die wirklich helfen, nicht einfach so Pflasterli, dort und da und ein bisschen Mindfulness und das Lavendelbad, obwohl diese Dinge ja auch wunderbar sind.
Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir haben ganz bewusst das Wort Angst genommen, weil es gibt so diese schöne oder spannende Unterscheidung zwischen Furcht und Angst. Und Furcht ist etwas, das ich packen kann, von dem ich weglaufen kann, dass ich irgendwie, vor dem ich mich verteidigen kann. Also der Tiger, das ist Furcht. Und Angst ist aber so diese große dunkle Wolke, also das Diffuse, das nicht fassbare und ist auch so das, bei dem ich nicht einfach X oder Y tun kann und dann ist sie weg, sondern ja, die bleibt so als Hintergrundrauschen irgendwie präsent und ist auch nicht nur schlecht, aber häufig halt einfach unangenehm.
Ja, und ich finde gerade das Diffuse an der Angst macht ja auch aus, dass es ein bisschen schwierig ist, da super spezifisch und super konkret und pragmatisch zu bleiben, oder? Dass wir da nicht ins irgendwie Abstrakte abdriften. Und so. Und das versuchen wir ganz fest. Hoffentlich gelingt es uns. wie gehst du denn ganz persönlich damit um, wenn die Welt so einfach aus purer Ungewissheit zu bestehen scheint?
Ich habe lustigerweise so ein bisschen ein Biedermeier-Aspekt. Also so Biedermeier, diese Kunstrichtung, aber auch diese Denkrichtung, das war ja so ein Rückzug ins Private. Da war die Welt irgendwie völlig im Chaos, da war von Kriegen über anderen Nöten in der Welt war sehr viel zu spüren und das hat die Menschen dann wieder so zurück katapultiert in die eigenen vier Wände. Und ich hatte das erste Mal schon während Corona, also so diese Bettdeckenerfahrung von, ja, dann ziehe ich einfach die Bettdecke hoch und dann ist die Welt dann auch nicht mehr da. hatte ich das erste Mal und merke jetzt, komme ich auch wieder so ein bisschen in diese Richtung, dass ich so denke, ja gut, wir haben ja eine Wohnung mit dicken Wänden und da kommt der Trump dann schon nicht direkt zu uns nach Hause. Und dieser Teil, den spüre ich fest. Und das ist aber auch, ich denke immer auch ein bisschen ein ungesunder Teil, weil Angst, also das Wort Angst hat ja schon mit diesem Zusammenziehen zu tun. Also das kommt aus dem Lateinischen, angustus, eng.
Schau jetzt mal.
Ja, da hat jemand studiert. Und dieser Teil, dieses Zusammenziehen, das, ich glaube, dem geht man dann noch mehr nach, wenn man dann nur noch in der Wohnung ist.
Ja, genau. Und das ist ja dann auch ein bisschen so in diese spirituelle Bewegung von, ich gehe jetzt in den Himalaya, in die Höhle, wohne in der Höhle, oder? Ich ziehe mich einfach aus der Welt zurück. Und das ist absolut nicht der Ansatz von Holy Embodied oder vom Weg von uns beiden, oder? Wir wollen ja schon eigentlich ganz in der Welt sein, aber auch nicht von der Welt, um dieses Jesus-Wort hier halt mal wieder zu zitieren.
Wie gehst du damit um? Also ich habe jetzt ja noch nicht gesagt, außer dem Biedermeier, das sage ich dann nachher noch, aber sag du mal zuerst, was ist so dein erster Impuls, wenn so diese Unsicherheit kommt?
Was ist mein erster Impuls? Ich glaube, einfach ganz fest so bei mir zu bleiben, in meinem Körper zu bleiben, mit der Aufmerksamkeit, so mit diesem, das unangestrengte Etwas, das jetzt zum Beispiel meine Worte hört. Da musst du ja nicht zuerst über die Gedanken wenden gehen, um sie zu hören, meine Worte. Oder das Licht wahrnimmt oder auch das Polster hier spürt, dass die Aufmerksamkeit wirklich im Körper ist. Und so merke ich, ah ja, ich habe ja diese Füße, ich habe ja diese Zehen. Und das ist, auch wenn jetzt, das ist wie so ein Anker, auch wenn scheinbar die Welt komplett aus den Fugen ist. Und das heißt nicht, dass mich zum Beispiel die Kriege nicht berühren würden oder dass mich, ja, das Elend dieser Welt nicht, dass mir das egal ist. Aber es gibt wie so ein Anker im Körper und diesem, und im Körper erlebten Gefühl von Weite, von Stille, von Platz, von, man kann dem schon auch Gott sagen. Das ist so, dort durch geht's für mich. Aber ich habe dich unterbrochen vorhin, gell?
Nein, alles gut. Ich habe, also bei mir ist es ähnlich. Ich erlebe Angst, also das eine ist eben so dieses enge Gefühl im Körper, das ist das eine, aber das andere ist auch so dieses Kopfkino oder dieser Dramasog, also dieser Aspekt von, je mehr ich dann auch mit den Gedanken reingehe, desto mehr verstärkt sich das. Und das ist lustigerweise auch etwas, das eben ein Sog bildet, also es ist auch so, es hat auch so etwas, eine eigene Energie, die einem so ein bisschen anzieht, weil es ist ja auch noch spannend, respektive diesen, das kann ja auch noch, ja, interessant sein und so weiter. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, so diese Aufmerksamkeit aus diesem Drama, aus diesem Sog, aus diesen eben auch diffusen Ängsten, die ja dann auch immer größer werden, wie wegzunehmen und zu schauen, okay, aber jetzt in dem Moment, also jetzt gerade, ist da etwas, vor dem ich mich fürchten muss. Also muss ich jetzt irgendwie handeln, weil, wie du sagst, es gibt Themen, bei denen müssen wir handeln. Oder eben hat es diese Wolkenkonsistenz. Und ich glaube, so mit diesem Zurückkommen auf die Sitzunterlage und den Atem, all diese Praktiken, ich glaube, die helfen, um auch der Angst so die Energie zu nehmen, ein Stück weit.
Ja, und das ist ja etwas, was ich jetzt gerade letzte Woche sehr stark beobachtet habe, dass die Angstenergie dann wie diese Blase, die wird dann, die ist kollektiv riesig, oder? Da ist dann, oh mein Gott, und was ist jetzt und überhaupt? Und also weißt du, dass wir da uns wie auch gegenseitig quasi noch leider bestärken in den Ängsten, statt im, hey, komm, wir schauen jetzt mal, wie können wir uns eher im Gesunden oder im Geerdeten bestärken, statt in diesem.
Ja, also ich glaube, das ist mega so. Also wenn man eine Gazellenherde anschaut und ein Tier beginnt zu rennen oder beginnt den Kopf zu drehen, ich glaube, da sind wir sehr nahe mit den Gazellen verwandt. Also wenn da so etwas in der Luft ist, dann beginnen wir irgendwie zu hypern und so. Und es gibt aber diese schöne Geschichte von Thich Nhat Hanh, von diesem buddhistischen Mönch, der gesagt hat, als in Vietnam Krieg war und viele Menschen auf den Booten fliehen mussten, da ja, ging man mit sehr kleinen Booten, musste man den Fluss überqueren und diese Boote waren nicht sehr stabil. Und da habe es gereicht, wenn jemand in Panik geraten sei, um das ganze Boot zu kippen. Ja. Aber es habe auch gereicht, wenn eine Nonne oder ein Mönch oder sonst eine ruhige Person drauf war, dann habe sich das auf das ganze Boot übertragen, so wie bei den Gazellen, einfach positiv. Mhm. Und daran glaube ich schon. Und ich glaube, das ist auch die Funktion, oder die Funktion, die, ja, vielleicht das, was jeder Einzelne von uns auch beitragen kann, ja, versuchen, die Ruhe zu pflegen, wo vielleicht diese, die Nerven etwas hochgehen oder so.
So diese Ruhepole, die genau. Pflöcke einschlagen.
Ja, genau.
Bevor wir noch mehr über diese Ruhe oder diese Stille sprechen, möchte ich gerne auch euch mit einbeziehen hier und fragen, hey, gibt's Dinge, die für euch hilfreich sind, jetzt eben um mit der Ungewissheit oder mit dieser krassen Zukunft umzugehen? Weil es wäre ja schon noch spannend, oder? Wenn wir schon etwas live machen, auch die Leute, die da sind, mit einbeziehen, weil sonst könnte man einfach im Studio bleiben.
Also das, was ihr jetzt schon gesagt habt, so über den Körper, über die Wahrnehmung zu gehen, ist mir auch sehr wertvoll, weil ich dort ja nicht nur die Erdung spüre, sondern auch die Angst. Also ich spüre ja, wie die Angst meine Wahrnehmung verändert. Also und dann spüre ich auch das Gegenteil, wo eigentlich die Erdung stattfindet. Und dann merke ich, dass aber auch Austausch mit Leuten, die vielleicht nicht gerade die Gazelle sind, die jetzt den Kopf drehen und davon galoppieren, dass mir das hilft. Also dass eigentlich der Austausch oder der Kontakt mit Menschen, die, sag's mal so, schon geerdeter sind oder das auch pflegen, dass das sehr wertvoll ist für mich.
Danke vielmals.
Merci.
Hallo.
Hallo.
Es ist mir etwas gerade in den Sinn gekommen. Vor langer Zeit hat mir mal eine Frau gesagt, ich soll nicht mit jeder Frau Sex machen, weil du alle Probleme und negative Sachen von dieser Person aufnimmst. Und seitdem habe ich nie mehr mich einfach auf eine Frau eingelassen. Und heute muss ich sagen, ich fühle mich richtig gut und gesund, fit und munter.
Schön.
Ja. Danke.
Danke vielmals.
Danke. Ich sage es auch noch etwas, Lila. Ja, mega gern. Also mir hilft es sehr, rauszugehen in die Natur. In den Wald zu gehen, zum Laufen oder auch einen Wandertag zu machen, weil ich dort so viel Schönheit sehe. Und ich weiß, das sind dann so kleine Oasen. Und auch dort sieht man manchmal Veränderungen, die einem Angst machen können, aber es passiert dann etwas mit mir, wenn ich diese im Moment so das Herbstlaub sehe oder die Sonne im Gesicht spüre. Das finde ich extrem heilsam.
Danke.
Merci.
Da gibt es ja auch dieses schöne Wort von Hildegard von Bingen, dass wenn man irgendwie zu wenig draußen ist, zu wenig von dieser Grünkraft bekommt, dass einem da so wie die inneren Batterien leer werden. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, sich da wieder aufzutanken, ohne dass man das dann irgendwie spirituell überhöhen muss, sondern einfach so im Kontakt zu sein mit der Natur. Das finde ich sehr, das ist mir auch sehr nahe. Ja,
ja, same. Und ich finde, dort gibt es manchmal außer dieses ganz konkrete Erleben oder Sehen von die Berge zum Beispiel, oder? Die sind ja schon alt. Die haben schon viel gesehen. Und die sind aber immer noch da. Oder auch, es gab einen Moment mit den Redwoods in Kalifornien, wo ich wie so vom Baum fast gehört habe, so, hey, ich habe schon so viel gesehen und es ist im Fall okay. Mhm. Weil es wie so, die sind ja auch Tausende von Jahren alt. Und die haben so viel Veränderung und so viel, oh, was weiß ich, Umschichtung und so schon miterlebt. Und sie stehen immer noch, sie sind immer noch da und es ist irgendwie okay. Auch wenn es im Moment nicht okay ist, in dieser großen Zeitspanne oder in der Ewigkeit bleibt es okay. Und ich finde, das ist etwas, gerade so im Angesicht von diesen alten Bäumen oder von Bergen, was mich dann schon auch wieder nochmals mehr erdet oder so abholt oder beruhigt oder tröstet manchmal auch.
Und ich finde, da ist auch so dieses Bild so schön, dass da geht es ja auch so um mein kleines Ich, oder? So dieses Ego, das Angst hat, so, ja, einfach ich als Person und das wie zu weiten, also zeitlich, oder? Du hast gesagt, tausende von Jahren, aber auch irgendwie im Raum, also es sind Riesenbäume. Und ich glaube, dann ist es, wird wie das Gefäß größer. Und ich fand das vorher auch schön, was du gesagt hast mit der Angst, dass die dann so Platz bekommt, weil was ja auch passieren kann, ist einfach, dass man entweder die Augen verschließt oder wegdrückt, aber dass, wenn die Angst wie in diesem Gefäß Platz hat, dann darf sie sich zum Teil auch lösen.
Ja, und ich finde, das ist mega wichtig, die Angst eben nicht wegdrücken oder weghaben zu wollen, sondern sie wie eben halt auch aufgehoben zu spüren. Und ja, das ist nicht einfach so zack, 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 von heute auf morgen merke ich, dass meine Ängste auch aufgehoben sind, sondern es ist dann schon auch eine Praxis, oder? Dass immer wieder die Aufmerksamkeit in den Körper kommen zu lassen und im Körper zu verweilen, dort zu sein, die Empfindungen zu spüren, die Emotionen wahrzunehmen, aber mich nicht, du hast vorhin am Anfang das Bild vom Sog gebraucht, aber mich dann nicht so in den Sog, in diese Spirale reinziehen zu lassen, sondern in der Weite zu bleiben, in der Aufmerksamkeit zu bleiben, die eben die Angst wahrnehmen kann und aber gleichzeitig auch zum Beispiel diesen majestätischen Berg oder den Baum, dass nicht entweder die Angst oder dann das andere, das Aufgehobene.
Und ich glaube häufig, jedenfalls bei mir ist das so, schält sich dann auch so etwas wie eine Furcht heraus, mit der man aber etwas tun kann. Also wenn ich jetzt so das Bild denke, es gibt Bäume, die abgeholzt werden. Und dort ist es aber dann sehr konkret, das ist dieser und dieser Baum. Und da kann man sich dann dazu verhalten. Also da kann man dann in die Aktion gehen, man kann versuchen, etwas zu ändern. Also dort wird es dann auch irgendwie manageable. Und ich glaube, das ist auch so etwas Wichtiges. Also dass dieser Lähmungsaspekt der Angst so ein bisschen weggeht oder sich auflösen darf, um dann auch, wenn man mag, Lust hat und die Energie spürt, auch etwas zu tun. Weil ich glaube, das könnte die spirituelle, in Anführungszeichen, Gefahr sein, dass man einfach sagt, ja, wir sind ja eh alles eins, es ist eh alles dieses große Leben und so weiter, also ich muss auch nicht mehr. Und ich glaube, das stimmt, man muss nicht, aber man darf dann eben, und ist dann ein Unterschied.
Ja, und das ist auch ein Unterschied, ob ich tue, um zu tun, oder ob ich in diesen Tunsaktivismus falle und irgendwie das Gefühl habe, jetzt ist es an mir, die ganze Welt zu retten und ich muss, was weiß ich was alles, oder ob es wie aus der Stille die Aktion dann kommt, diese klare, wahre Aktion, okay, was stimmt denn jetzt wirklich? Und vielleicht ist es, ich weiß doch auch nicht, wie das dann ganz konkret aussieht, aber es ist ganz ein anderes Erleben, zumindest für mich, wenn ich aus dem Sein oder aus der Stille irgendwie in eine Handlung ja fast gestoßen werde. Weil ich bin es ja dann nicht, also es ist ja dann nicht irgendwie aus meinem Kopf, wo ich mir zusammengerechnet habe, ja gut, wenn X, dann Y, sondern es ist eine, ja, auf eine Art eine ganz andere Mathematik, die da dahinter steckt.
Also dieser schöne, ja,
das war
schöne,
jetzt etwas diffus, aber ja noch.
Nein, also ich sage jetzt einfach, was ich gehört habe und rede dort weiter.
Mega gut.
Es gibt von Viktor Frankl, diesem Psychologen, der auch sehr lange Zeit in einem KZ gelebt hat, leben musste, von dem, ihm gibt es dieses schöne Bild über den Sinn des Lebens. Also dass wir ja häufig, oder jedenfalls mir geht es so, den Sinn des Lebens als etwas verstehen, das wir suchen. Also wir machen dann so eine Liste, und was könnte das sein? Werde ich jetzt Feuerwehrmann oder sehe ich mich eher als Krankenpflegerin? Und dann suche ich diesen Sinn des Lebens. Und er sagt, nein, eigentlich ist es genau umgekehrt. Es geht nicht darum, dass ich diesen Sinn suche, sondern dass ich mich suchen lasse von diesem Sinn. Also dass es immer wieder Situationen gibt, in denen, wie du es gesagt hast, etwas kommt und mich anspricht oder auf mich zukommt, so etwas Klares auch. Und dann handle ich einfach. Und dann überlege ich mir jetzt auch nicht, ja, was bin ich dann, wenn ich so handle und ist das überhaupt mein Sinn und so, sondern dann handle ich. Und mir geht das sehr stark so, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber wenn man jemanden so von Angesicht zu Angesicht sieht, also das kann ein Tier sein, das kann ein Mensch sein und so in dieser Situation ist, dass dann dieser Ruf oder was auch immer, was es dann braucht, sehr, sehr klar ist und mich so wie aus meiner Ruhe und Komfortzone auch ein bisschen rausholt und dann kann ich handeln oder ich kann auch sagen, nein, jetzt nicht, aber so dieses Angesicht oder das Gesicht des anderen, das dann so ruft, das finde ich ein ganz wichtiges Element, um diesen Sinn oder ja, was auch immer, die Handlung zu finden.
Also im Sinn von, du siehst dich gespiegelt im Gegenüber oder
es ist, wie meinst du? Es ist das, aber es ist auch, ich sehe auch, dass das Leben im Gegenüber, es ist so, wie wenn das Leben mir im Gegenüber entgegenkommt. Das kann im Tier sein oder im Menschen, aber dann sehe ich, oh wow, da begegnet sich das Leben. Und da finde ich, dann ist es auch nicht so abstrakt, sondern das sind ja dann immer Situationen.
Mhm. Ja, und ich finde, es weist, was du jetzt gesagt hast, weist auch darauf hin, dass auch der Umgang mit der Angst ist nicht so etwas, was im Externen geschieht. Es ist nicht, die Lösung ist irgendwie nicht so, ja, da draußen gibt es dann Strategie sowieso und dann habe ich meine Angst im Griff, sondern es ist wirklich dieses immer wieder im Innen schauen, ja, wo im Körper zum Beispiel spüre ich diese Angst? Und wie ist es, der Angst zu begegnen ja, mit dieser liebevollen Präsenz, die einfach auch schon da ist, so wie die unangestrengte Aufmerksamkeit auch. Es ist einfach schon da. Und ja, eben, wie gesagt, es braucht ein bisschen Praxis, ein paar Stunden in der Stille, aber dann immer wieder das Zurücklehnen ins Ich bin gehalten. Und das kann ja auch sein, ich sehe das Leben in dir und es wird wieder wie zurückreflektiert auf mich. Und erinnert mich daran, ah ja, stimmt, das Leben hält mich ja schon. Da muss ich gar nicht so eben im Außen mich verstricken oder die Lösung dort suchen, weil es ist alles schon da. Wie arbeitest du denn mit Menschen, die zu dir zum Beispiel in die Seelsorge kommen oder ins Coaching? Was sind da die konkreten Schritte, Tipps?
Es kommt ganz drauf an. Also ich habe im St. Jakob, das ist die offene Kirche in der Nähe vom Stauffacher, da sind ganz viele unterschiedliche Menschen. Da kommen auch Menschen, die kommen wirklich mit diffusen Ängsten. Also ich hatte vor kurzem einen Mann, der kam in die Seelsorge und der hat gesagt, bei ihm kämen in der Nacht immer käme die Scientology und die nehme seine Bettdecke. Und das war offensichtlich nicht real. Also ich nehme jetzt nicht an, dass Scientology Zeit hat, um da Bettdecken zu stehlen, aber ich weiß es ja nicht. Aber ich habe dann versucht, wie mit ihm einen Weg zu finden, auch in dieser imaginären Angst, dass er da irgendetwas tun kann und so in die Handlung kommen kann. Und er hatte dann selber die Idee, dass er leere Dosen aufstellen könnte, damit er es hört, wenn die in der Nacht kommen. Und das hat dann ja so ein bisschen etwas Magisches, oder? Das hat dann wie genützt. Das war dann wie so dieser Raum, der für ihn entstanden ist, dass eben diese Scientology nicht mehr kommen kann. Und so. Und das ist, also das eine ist, glaube ich, schon dieses Eröffnen von Raum. Also das kann sein, eben die eigene Angst in einen größeren Raum zu stellen, imaginär oder im Gespräch, aber wirklich auch mal so diesen eigenen Raum zu spüren. Es gibt aus der Gestalttherapie sehr schöne Formen, in denen man sich einfach mal so schaut, ja, wie groß bin ich denn ungefähr? Und diese, also das kann man überall machen, auch mit der eigenen Bettdecke. Und das gibt dem Körper also das Signal von, da ist Sicherheit, da ist Raum. Und das habe ich auch schon mit Menschen gemacht. Und das ist dann, also wird dann natürlich spannend, weil nicht alle reagieren gleich auf Raum. Es gibt dann auch Menschen, die fühlen sich dann plötzlich eingeengt, wenn sie da ihren Raum sehen.
Und wie macht ihr das ganz konkret? Also ist das eine Schnur, das die du um dich...
Man kann es mit Schnur oder mit Steinen, ich mache es jetzt mit Schnur. Mhm. Und die Idee ist wirklich so von innen heraus, einfach mal so die Augen zu schließen und zu schauen, wie groß fühle ich mich ungefähr? Und das ist ja dieser soziale Raum. Also auch wie nahe mag ich es, dass andere Menschen mir kommen? Wo hört mein Raum ungefähr auf? Und der ist kulturell ganz unterschiedlich. Also wenn man Menschen in Finnland sieht, wie sie an einer Bushaltestelle anstehen, da haben etwa noch 3 oder 4 indische Menschen dazwischen Platz. Weil in Indien ist das Gefühl von Eigenraum ein anderes als jetzt im nordischen Finnland. Und das ist so das Bild von, ja, was wäre mir wohl, wenn ich jetzt da so anstehe? Ich denke, die Schweiz ist wahrscheinlich irgendwo so dazwischen, als die meisten von uns. Ja, genau. Und dann mache ich das und dann geht es auch darum zu experimentieren, zu schauen, ja, wie ist es, wenn ich mehr Raum habe, wenn dieser Raum kleiner wird. Das ist so das. Man kann sogar dann noch einen Schritt weiter gehen und schauen, was passiert, wenn etwas in meinen Raum hineinkommt. Das ist aber dann schon Next Level, weil da geht es dann so um kindliche Erfahrungen mit nicht gehört werden oder Mütter oder Väter, die einfach ins Zimmer kommen, ohne anzuklopfen oder so. Und dann zu schauen, kommt dann so Aggression und hey, weg da aus meinem Raum, oder kommt so ein in sich selbst zusammensinken von, ach gut, dann gebe ich halt auf, dann kommst du halt wieder ins Zimmer, ist ja egal. Und da zu experimentieren, das kann sehr spannend sein und kann auch dann eine Hilfe sein für Menschen, die, also das kann man dann auch zu Hause machen und so diesen Raum so ein bisschen experimentieren.
Ja, ich mache etwas Ähnliches oft mit meinen Klientinnen, dass du dich wie umhüllt fühlst von einem goldenen Ei. Das klingt vielleicht blöd, aber als hättest du einfach so dieses Licht, das deinen ganzen Körper umfasst und du sitzt da drin und das ist, je nachdem, wie jemand unterwegs ist, oder wenn viele Ängste da sind, wenn viele Gefühle da sind von ich bin nicht sicher, diese Welt ist einfach ein schrecklicher, awful place, dann kann das super hilfreich sein, das Ei um dich herum zu spüren, wenn du unterwegs bist, um so das Gefühl zu haben, ah ja, eben, ich bin geborgen, ich bin aufgehoben. Und das ist nicht bloß einfach eine mentale Kapriole, sondern das kann ganz konkret so entweder gesehen oder gespürt werden, je nachdem, wie man so gestrickt ist, ob das Sehen näher ist oder das Fühlen. Und dann ja halt so in diesem Sicherheitskokon unterwegs sein und so nah dies nah dann merken, ah, das Ei braucht es irgendwann gar nicht mehr, weil ich fühle mich einfach sicher in meinem Space, oder wie groß auch immer der dann ist oder wie viel Platz ich auch immer dann brauche. Und das gibt dann auch, ja, wenn die Sicherheit quasi wie so ganz im Körper landet, das Gefühl von Sicherheit, wie in jeder Zelle drin, puff, ist, einfach ist. Letztlich ist für mich das quasi der Schlüssel, um mit der Ungewissheit umzugehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, ich meine, also, es ist ja eh alles ungewiss.
Ja, also, das ist es. Und ich habe mir jetzt noch überlegt, dass du so gesagt hast, diesen Schutz oder dieses Ei, das ist ja nicht nur physisch, also das ist ja auch die unzähligen Informationen, die wir erhalten, also sei es über Natel, Telefon, all diese Dinge. Es ist so, wie die Welt ist uns sehr, sehr nahe gekommen. Also es ist so, früher... viel früher. Da gab es einfach den Jahresrhythmus, es gab so diese 5 Ängste, die man haben konnte, und dann war die Nacht. Oder die Nacht, die war noch so ein bisschen gruseliger als heute. Aber sonst war nicht permanent vom Atomkrieg über die Verseuchung bis hin zu was auch immer, alles immer so quasi jeden Morgen beim Aufstehen schon da, oder? Und ich glaube, das ist schon auch noch so dieses Bedürfnis nach diesem goldenen Ei von, hey, es ist auch okay, wenn das nicht alles ganz so nahe kommt. Und ja, klar, man kann dann irgendwie sich völlig ausklinken, aber es ist halt für die meisten von uns auch nicht die Lösung, oder?
Na, eben, und genau dann, das ist für mich so dieses, ich bin ganz in der Welt und aber nicht irgendwie davon vereinnahmt oder weißt du, die externen Umstände, die sind, wie sie sind. Und es hat aber keinen Einfluss auf mein Erleben von Geborgenheit oder Sicherheit. Und das ist mega wertvoll, finde ich. Und wie gesagt, eben wie kommen wir dahin? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das tun? Meditation, eine Körperpraxis, sei das Yoga, Tai Chi, whatever. Und wir werden auch in den Shownotes geführte Meditationen verlinken, die wir gemacht haben. Ich bin im nächsten Jahr 4-mal im Lassalle-Haus, das ist das Zen-Institut und ein Jesuitenkloster in Bad Schönbrunn. Also wer live und nochmal anders mit mir üben möchte, ist herzlich eingeladen, da zu kommen. Und ja, oder was würdest du sagen, wie kommt man zu diesem Erleben von ich bin sicher, no matter what?
Ich glaube, also ganz einfach zu sagen, wenn Angst mit Enge zu tun hat, ist häufig ein gutes Gegenmittel Weite. Und Weite kann sein über die Übungen, die du genannt hast, kann sein über das, was wir besprochen haben mit der eigenen Grenze, kann das Gespräch sein. Ich glaube, der Austausch, das ist ja auch ein größeres Gefäß, als ich selbst bin. Also da dürfen Dinge dann auch irgendwie Platz haben, weil ich weiß, es ist geteilt mit anderen. Und ich glaube auch auch so ein bisschen die Arbeit am eigenen Weltbild. Also bin ich ein Einzelwesen, das da so quasi wie ein kleines Döckerli in der Welt herumgeht, oder bin ich schlussendlich in etwas Größerem gehalten? Und ob wir das dann Gott nennen oder das Leben oder die Lebendigkeit, einfach dieses Geheimnis von, wow, das haben wir irgendwie beide, das wirkt in uns und das verbindet uns auch. Und ich glaube, das ist auch eine Weite, die mich dann eben nicht so klein und einsam und eng macht.
Ja, und die Gemeinschaft, also das möchte ich schon nicht einfach ignorieren. Wie wichtig das ist, dass dieses gegenseitige, oder du hast gesagt, du siehst das Leben dann im Gegenüber, sei es ein Tier oder ein Mensch oder whatever, dieses, auch die gegenseitige Inspiration, das gegenseitige Unterstützen von, hey, ja, ich weiß, es ist jetzt gerade mega schwierig. Und dennoch, es geht schon. Oder wir können gemeinsam und irgendwie auch, ja.
Ich sage häufig bei Beerdigungen, das ist zu viel, um das alleine zu tragen. Und das ist ja wirklich so, oder? Wenn jemand Wichtiges stirbt, dann ist das für eine einzelne Person, wäre das gar nicht möglich, das irgendwie zu tragen. Aber vielleicht genau aus diesem Grund sind wir ja dann auch als Gemeinschaft, als Gruppe dort und tragen das gemeinsam. Mhm. Und ich finde, das spürt man, also wie das dann wirklich, das sind dann die Menschen, die sich dann auch unterstützen in dieser Gemeinschaft und das auch gemeinsam halten.
Ja, man könnte da ja schon auch mal wieder noch ein Jesuswort.
Sag's
doch du. Es ist so lustig, dass ich dann einmal dir bin, das sicher bringt.
Du bist viel gläubiger als ich, du musst das machen.
Ja, dass sich die Präsenz, die verstärkt sich in Gemeinschaft. Mhm. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, oder? Bin ich mitten unter ihnen. Das ist etwas, was mich dann im Erleben schon auch immer wieder mal umhaut. Das zusammen still sein. Mega mächtig. Mega heilsam auch. Und ich glaube, das ist auch ein guter Gegenpol zur Angst. Mhm. Gemeinsam still sein. Von mir aus gemeinsam beten. I don't care.
Glaube ich auch, ja. Und ich bin eher, also vom Typ her eher so, dass mir so Gruppen eher so, dass, ja, es braucht für mich immer eine Überwindung bei größeren Gruppen. Aber ich finde auch so, das Erleben von gemeinsam in der Stille sitzen zum Beispiel und dann nicht aufzustehen, wenn man sonst vielleicht auch aufstehen würde, weil man findet, ach komm, jetzt habe ich es gesehen, sondern die Gruppe, die dann hält, das finde ich, ja, das ist eindrücklich, mega. Ja.
Cool.
Hast du noch etwas in den Notizen? Oder?
Wahrscheinlich schon, aber...
Willst du nochmal schauen? Oder lassen wir es? Keine Angst.
Gut. Ja, auf die Shownotes haben wir verwiesen. Ich glaube, unsere Folge beenden wir hier.
Ja, und danke diesen 200 Menschen, die gekommen sind. Ist unglaublich. Auch, dass ihr so still wart.
Patrick. ja, aber wenn irgendwie Fragen rum sind oder Lust auf Austausch oder so, wir sind gern da noch.
Ja, mega schön, dass ihr gekommen seid. Ja,
danke vielmals. Wir können da den Kreis am Boden machen, wie du vorhin gesagt hast.
Ich habe es doch gesagt.
Merci viel mal. RefLab.